Dieses Mal bei Sträter Bender Streberg.
Ist das denn Ihre Superkraft-Echo, dass Sie so, hallo, hallo, da richtig viel draus machen kann man nicht,
genau,
oder?
Und in der nächsten Staffel arbeitet so zusammen mit Jan Delay.
Ja.
Jetzt Sträter, Bender, Streberg, der Podcast mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen. Achso, Gary, wolltest du nicht anfangen?
Hallo und herzlich willkommen zur, sagen wir das jetzt wirklich machen? Ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zur 117. Ausgabe von Sträter, Bender, Streberg.
117.
117, ja, ja, genau. Und wieder zurück, back in the studio,
ja,
was
genau.
Mich sehr freut.
Wenn ihr das schauen wollt und mehr von uns sehen wollt, dann könnt ihr uns zum Beispiel bei Patreon unterstützen. Die haben nämlich jetzt schon
5 Stunden Content
gehabt und wir gehen jetzt rein. Direkt erstmal mit einem schönen Gruß an den Kumi, an unseren wunderbaren Zeichner, Cartoon, Graphic Artist, der uns, wie ihr auf dem Titelbild schon gesehen habt, gezeichnet hat als Characters aus What We Do in the Shadows.
Ach so.
Die fünfte Staffel.
Jetzt habe ich es gecheckt.
Die fünfte Staffel ist, hast du sie schon gesehen auch, Gary?
Nee, ich habe sie noch nicht ganz gesehen.
Noch nicht
Danke
ganz.
Danke nochmal für deine Skizze, aber ich dachte, du hättest einen Schlaganfall.
Ja, ich habe dann manchmal so nachts so Dings. So. Ja, stimmt. Manchmal ist es außerhalb des Kontextes. What We Do in the Shadows, fünfte Staffel. Ich bin doch sehr erstaunt, dass diese Serie für 5 Staffeln anhält, dass sie es wirklich geschafft haben.
Also ich habe gelesen, die machen noch eine Staffel und dann ist Ende.
Was ich auch gut finde, ja. Aber ich meine, sie gehen ja in dieser Staffel. Du hast die, wo bist
Erste
du jetzt?
Erste Staffel. Super.
Oh, du hast noch so viel vor dir.
Ja, aber es ist halt,
es ist so
ich mag, schön. Ich mag diesen Humor besonders, wenn es heißt, wir empfangen diesen uralten Dämon und überall wird so Luftschlangen aufgehängt und so eine Scheiße. Auf sowas fahre ich halt richtig ab.
Das ist genau dein Humor.
Genau mein Humor.
Ja, ja.
Und da passieren so krude Sachen jetzt in dieser Staffel.
Und man muss Matt Berry, tut mir leid, auch wenn die Synchro gut ist, aber man muss
im
Original.
Vor allem Matt Berry macht ja eigentlich nur Matt Berry. In jeder Serie, egal ob es IT Crowd
mach
ist.
Mach mal, du kannst es.
Warte, IT Crowd oder wo ist er noch? Toast of London oder
ja,
jetzt
Toast
What We Do in the Shadows.
Ja. Der hat eine Betonung, das kann keiner nachmachen.
Warte mal, ich kann. I know him from the television. Veronica.
Du solltest den eigentlich synchronisieren.
Ja,
du solltest den synchronisieren.
Ist halt in Englisch nicht zwingend nötig, aber.
Nee, ist nicht.
Yes, nein, aber.
Yes, I can hear you, Clem Fandango.
Clem Fandango.
Das ist wirklich, wie der Sachen betont ist. Aber ich musste zwischendurch wirklich immer wieder zurückspulen.
Ja.
Und das muss ich nochmal hören.
Ja.
Ich muss das komplett gucken, weil das ist wirklich toll.
Ja.
Das und ist echt vor allem, ich finde, bei What We Do in the Shadows ist es ähnlich wie bei The Office. Man vergisst komplett, dass das ja als eine Mockumentary angelegt ist. Man sieht das wirklich als eine Serie, wo ich denke, nee, ich gucke den jetzt zu.
Ja, ja. Und vor allen Dingen ist es einer der seltenen Fälle, wo du echt dass die TV-Auswertung dem Original praktisch so an dem Original vorbeizieht und wo man
das
sagt,
das ist wahr.
Ja,
das ist wahr.
Das Original war schon.
Das war schon sehr lustig.
Der Kreis der Schande.
Auch hier der Schauspieler, der den Nandor spielt, großartig. Also echt, die sind alle super.
Colin Robinson, alle sind und Jeff, also sind alle super.
Die Idee
ist großartig. Ne?
Weil die Leute gibt's ja tatsächlich.
Ich weiß.
Ne?
Ja.
Ja.
Hast du denn...
Warum hast du mich jetzt so angeguckt?
Ich guck dich nur an, weil auf dem Bild auch Colin Robb aus Gründen.
Ach, ja, stimmt.
Aber bist du... bei der fünften Staffel hast du die Gastauftritte schon gesehen?
Ah, nee, ich bin
es gibt einen so großartigen Gastauftritt.
Raus bei
Wesley Snipes?
Es ist auf Disney.
Okay.
Es ist auf Disney.
Wesley Snipes.
Nee, es ist nicht Wesley Snipes, aber es ist...
ist nah dran.
Es ist wirklich eine wunderbare Serie. So, eine super schöne... Wir kommen zu einer wunderbaren Nachricht und dann zu einer ganz blöden Nachricht. Erstmal die großartige Nachricht, The Bear 3 kommt noch dieses Jahr.
Im Juni schon.
Juni.
Ja.
26. Juni, glaube ich.
Wirklich?
Ja.
Okay, das überrascht mich jetzt. Ja. Ich hätte so mit Herbst gerechnet.
Ja, die müssen ja kein CGI nachfügen für den Sauerbraten. Ich glaube, die sind dann recht schnell dabei.
Also, obwohl, da wird
ja,
viel.
Ja, großartig.
Da wird
also viel. Ich meine, wie gesagt, also ich habe jetzt noch die Tage ein super Video-Essay gesehen von einer YouTuberin, die sich das ganze Thema vorgenommen hat, war großartig. Da sind mir selbst Sachen aufgefallen wieder, die mir entgangen sind. Und ich habe es wirklich 8-mal geguckt, die Staffel.
Ja, die Serie ist
wirklich
fantastisch.
8-mal? Ja. Also ja, ich muss wirklich ganz ehrlich nochmal sagen, Gary, wenn du nicht so drauf insistiert hättest,
ja,
wäre ich auch nicht dran geblieben. Und das gibt ganz viele von euch, die uns das auch geschrieben haben, weil die ersten 3 Folgen sind wirklich hardcore.
Anstrengend,
ja.
Ich sage, ich zitiere immer gerne Thorsten, er sagt, ich war nass geschwitzt nach der ersten. Ja. Und das stimmt.
Ich war nass geschwitzt.
So, Last of Us 2.
Oh ja,
ja, freuen wir uns drauf.
Da gibt es, das wird ja jetzt auch interessant. Gehen wir denn direkt auch in das zweite Spiel rein?
Das wird schwierig, Hennes. Aus Gründen, weil aus Gründen der Dramaturgie tatsächlich.
Also es wird am Anfang keiner totgeknüppelt. Es wird quasi das erste Spiel weitererzählt. Das muss es auch.
Ich bin sehr gespannt. Also das ist alles. Also ich darf mal sagen, Caitlin Dever wird als Abby. Und Caitlin Dever wurde tatsächlich, als es bekannt wurde, dass Last of Us verfilmt werden würde, haben alle gesagt, das ganze Internet hat sich praktisch gesagt, Caitlin Dever muss Ellie spielen.
Ist das die aus Booksmart?
Aber genau.
Nein!
Aber die spielt jetzt nicht die Ellie, weil das ist ja, rübergegangen, sondern sie spielt Abby. Und da bin ich sehr gespannt, weil Abby ist tatsächlich eine durchtrainierte
Lesbe.
Ist sie? Nein, sie ist keine Lesbe.
Da habe ich mich vertan.
Ne, und aber, was mich auch sehr überrascht hat, war Catherine O'Hara spielt, ist gecastet worden für die zweite Staffel und ich weiß jetzt schon, was sie für eine Rolle spielen wird.
Theo, Theo.
Sie wird eine Rolle spielen, die es im Videospiel
sie spielt
so gar nicht.
Harry Belafonte.
Sie spielt
die gleiche Rolle wie in Beetlejuice.
Ich mach dir jetzt.
Oh, ist das schön.
Leicht neurotische Hausfrau.
Aber pass auf, Thorsten, Catherine O'Hara wird eine Rolle spielen, die es im Videospiel so gar nicht gibt, aber sie wird die Anführerin, hundertprozentig die Anführerin spielen von dieser einen Sekte, von den Seraphites oder Cellophites oder wie sie heißen.
Oder Fireflies.
Nee, nicht Fireflies.
Achso, die anderen. Ja, genau.
Leute,
die immer so gepfiffen haben.
Leute, die Last of Us nicht gespielt haben.
Gussi Gussi, Freddy Freddy.
Gucken jetzt ein bisschen in die Röhre. Aber egal, Catherine O'Hara kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf heute.
Ja.
Und natürlich als
Schön formuliert auch.
Ja, schon.
Wir verteilen hier gleich Farbbilder und dann geht's los.
Du hast nur gerade Lesbe gesagt. Also.
Ja, aber das sagt man doch so. Sagt man das nicht?
Ich glaube schon.
Oder sagt man Lesbierin? Ich habe das mal gehört.
Lesbierin finde ich auch total bescheuert.
Ja. Nee, ich war in Harvard 1991.
Punkt.
Die Regierung hat ein Programm, das mir ermöglicht hat, günstig nach Boston zu kommen und auch nach New York. Und dann habe ich teilgenommen an einer Podiumssitzung von HIV-infizierten Studenten in Harvard. Und mit denen war ich auch im Kino übrigens, mit diesen HIV-infizierten Studenten und habe Teenage Mutant Ninja Turtles gesehen, kann also auch 92 gewesen sein. Und da hielten die einen Vortrag 91. über Gays und Lesbians und die Simultanübersetzerin sagte immer sagte zu Lesbians Lesbianer. Und deswegen kam ich darauf zu sagen, Lesbianer. Was kommt als nächstes? Kommen jetzt Schwulonen? Daher nehme ich das immer.
Lesbianer
klingt wie aus Star Trek.
Wie so ein italienischer Horrorfilm, so Lesbianer. Das war Vampirella. Das war aber so, das ist eine Comicfigur.
Das ist nicht wie ein Brotaufstrich.
Catherine.
Kennt ihr eigentlich Vampirella? Habt ihr das auch gelesen?
Natürlich.
Ja, kurz.
Es gab auch eine sehr schöne Hörspielreihe dazu mit Bela B.
Tatsächlich, aber sehr wenig Busen-Content in der Hörspielreihe.
Ja, das kann man sich aber alles schön vorstellen. Noch eine gute Nachricht, nur mal ganz kurz. Hex ist endlich raus auf Netflix.
Hurra!
Das wurde aber auch
Zeit. Das wurde echt Zeit.
Aber
hast du es denn jetzt endlich geguckt?
Ich habe es komplett geguckt.
Ist es nicht geil?
Was es ist? Was ist es denn? Was ist es?
Also, Gary, erzähl uns mal, was
Hex ganz ist. Hex ist die Geschichte von einer alternden Las Vegas-Komikerin, so Joan Rivers,
Phyllis Diller.
Phyllis Diller und die bekommt jetzt eine, um sie so ein bisschen hipper zu machen, bekommt sie jetzt eine junge Comedy-Autorin, gespielt von, müsste ich mal gucken,
wie sie heißt.
Die Einbinder, wie heißt sie denn noch? Das ist nämlich die Tochter von der Hex, genau. Hanne Einbinder, das ist die Tochter von Lorraine Newman, die aus der Saturday Night Live. First Generation Saturday Night Live Cast. Und die können sich natürlich überhaupt nicht leiden irgendwie. Und das ist eine großartige Serie, super lustig, solltest du dir unbedingt angucken. Okay, Jane Smart spielt die wirklich.
Jean Smart,
du hast wirklich das Gefühl, die hat ihr Leben lang nichts anderes gemacht.
Es gefällt mir besser als Mrs. Maisel, muss ich sagen.
Ja.
Wahrscheinlich auch, weil es ein bisschen zeitgenössischer ist.
Ja.
Es gibt wirklich Sachen, wo du auch sagen wirst, ja, kenne ich, ist absolut so. Es geht auch um das Verhältnis Komiker, Autor und
ja, diese, ja, ja.
Wir auch immer wieder drüber sprechen und
ja.
so. Und das ist schon toll. Aber
kein
das
Autor. Muss ich.
Aber nicht die zweite Staffel.
Es nicht gibt, die zweite Staffel. Die nee, zweite Staffel nee. Ist.
Aber ich denke, die wird nachgereicht.
Ja, aber man also. Arbeitet ja mit Autoren zusammen.
Ja,
man arbeitet
ich nicht.
Ja.
Ach so, ja, gut, okay.
Und da könnt ihr jetzt auch.
Schon mit Autoren zusammen. Es gibt. Doch, man kennt Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die Autoren sind. Gary ist Autor, wir arbeiten hier zusammen.
Ach so, ja, ja, gut,
man
aber
hat, ich,
ja.
Man, okay. Es geht schon darum, dass man sich gegenseitig Ideen zuschmeißt, so wie wir uns irgendwelche, du lieferst eine Vorlage, ich verwandle die und Gary setzt noch einen drauf. Das ist dieses, darum genau geht es.
Das ist aber Free Jazz.
Ja, gut, okay. Ja, das ist Stand-Up-Comedy ist
All Free Jazz. Jazz.
Das ist, was ist da, was ist denn, wenn Stand-Up-Comedy Free Jazz ist, was ist dann Poetry Slam?
Poetry Slam ist
Grunge.
Nee, Grunge nicht. Nee, Poetry Slam ist letztendlich eine Fingerübung auf dem Spinett. Das ist so.
Ja.
Das ist wie, ja. Das ist, als würdest du die ganze Zeit teasern, weil wenn ich dir schon nur 4:30 gebe mit Applaus.
Ja, ja.
Und das ist ja nichts Negatives.
Nee.
Das bringt dir ja alles bei. Aber letztendlich ist das, als hättest du gerade Musikschule.
Ja.
Musikunterricht.
Genau, weil du genau das abliest, was da steht. Und das, was wir.
Ja, die Leute können das auch auswendig
ich
und schreiben
weiß,
Gedichte.
Ich weiß,
aber es ist in der Form streng limitiert.
Und genau um sowas geht's da halt auch. Ne? Und genau was passiert, es gibt diese eine Folge in der ersten Staffel, wo sie komplett von ihrem Plan abgeht und was ganz anderes macht auf dem
Bühne. Ja, 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 ganz
und
genau.
Und ich saß da und dachte, ja, kenne ich. Habe ich,
ja, ja,
hab ich
ja,
auch schon mal
ganz
gemacht.
Genau. Also solltest du gucken,
und
Thorsten.
Wirklich,
wird dir gefallen.
Aber
dir gefallen.
Leider nur die erste Staffel.
Ja, aber okay, es reicht.
Zweite warten wir noch drauf. Ne, jetzt kommen wir mal zu der total schlechten Nachricht. Paramount Plus.
Was ist damit?
Das ist ein Streamingdienst, der mal eben komplett abgedreht ist und einfach mal sehr, sehr viele Contents rausgeschmissen hat. Und zwar, die sind weg. Kohlrabenschwarz von Tommy Krabbeis ist weg. Wenn ihr die Petition unterstützen wollt, das ist jetzt
ganz
die
genau.
große...
Wir verlinken das.
Wir verlinken das jetzt. Und zwar... Ich möchte mal ganz prinzipiell mal drüber reden. Wir reden auch mal über Disney Plus. Es gab ja Willow, die Serie, die ist auch weg.
Komplett weg.
Ja, Amazon Prime sendet jetzt mit Werbung, obwohl du bezahlst.
Ja, ich meine, die haben uns alle angefixt über Jahre, ne?
Genau.
Und jetzt frühstücken sie das ab. Ich mein,
was macht man denn? Was macht man denn in so einem Fall? Wie kann man denn dem entgegenwirken? Kann ich jetzt sagen, so, okay, pass auf. Paramount Plus hat eine der besten deutschen
Genre-Serien
gemacht und hat sie einfach, die ist weg. Man kann sie irgendwie noch.
Sie ist nicht nur nicht weg, wird auch nicht fortgesetzt.
Naja, dass sie nicht fortgesetzt wird, ist ja eine Sache. Da kann man ja sagen, okay, lief nicht, aber sie ist weg.
Ja.
Sie ist weg, man kann sie auf Prime kaufen, du kannst sie
das
da
ist
sehen.
Doch, ja. Ja, ja,
was
ja.
ist das Problem?
Das Problem.
Bevor wir das Problem nicht durchschauen, warum Paramount Plus das gemacht hat, dafür wird es Gründe geben, es ist schwer, sich darüber aufzuregen, ich weiß es nicht.
Aber
es wird eine rechte relevante Angelegenheit sein.
Es ist bei Kohlrabenschwarz ist ja nicht der Einzelfall. Das ist ja, die haben gerade mal eben groß reine Machen gemacht. Die sind einmal groß durchgewischt mit diesen ganzen Sachen, mit diesen ganzen Inhalten. Und ich möchte mal ganz prinzipiell darüber reden, dass wenn man einen Streamingdienst hat und etwas, zum Beispiel auch etwas gekauft hat, das ist ja auch schon passiert, und dann wird dieser Film einfach nicht mehr angeboten. Dann ist der Film irgendwie weg.
Mhm.
Also, ich möchte mal auf diese Abhängigkeit, in die wir und alle anderen sich da draußen auch begeben, indem wir uns, ob das jetzt Fernseh-, Film-, Streaming-Dienste sind oder auch Musik, habe ich auch immer wieder die Diskussion, ja, ich habe ja Spotify, ich habe ja Apple Plus, ich brauche ja gar keine CDs mehr. Wirklich? Brauchst du die nicht mehr?
Ja, doch, du brauchst sie dringend.
Brauchst
genauso
sie dringend.
Wie du 4K UHD Blu-rays benötigst,
bitte.
Verstehst du das?
Ganz
du brauchst
genau.
sie.
Also ich.
Du brauchst Material in der besten Auflösung bei dir zu Hause, denn nicht immer ist eitel Sonnenschein.
Ja,
und dein Internetanbieter neigt dazu, auch bei UHD-Filmen sich ein bisschen an der Streaming-Bandbreite zu orientieren und nicht daran.
Ich sag nur, wow.
Ja.
Kauf also
kein
zum Beispiel,
ich guck
also wirklich schon in regelmäßigen Abständen, wann The Bear als Blu-ray, als Box erscheint,
auf
weil
jeden.
Ich möchte natürlich nicht nur The Bear kann ich auch, das kann ich jetzt mittanzen. Aber das Problem ist, ich will...
Im nächsten Podcast,
Gerrit, wir machen einen Tanz an den Zubo. Ich will Making-ofs sehen. Ja. Ich will Interviews sehen. Ich will wissen, wie das entstanden ist.
Audiokommentare.
Und, genau, Audio. Genau.
Das wollen wir.
Ich meine, von The Last of Us gibt es das tatsächlich, eine 4K UHD. Ja. Die komplette Serie 4K UHD mit einem wunderbaren Making-of dabei. Übrigens, Klammer auf, wie Thorsten sagen würde, Making-of. Ganz, ganz kurz. Es gibt ja jetzt The Last of Us 2 gibt es jetzt für die PlayStation 5, also ist remastered.
Ja.
Mhm. Die Diskussion ist, braucht man das wirklich? Aber das Tolle dabei ist, dass es tatsächlich extra Content gibt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass also Leute, die sich die The Last of Us 2 für die PlayStation 4 gekauft haben, zahlen für die remasterte PlayStation 5 Version nur 10 Euro, kriegen dafür einen neuen Spielmodus, No Return, der beinhart ist. Echt, also und vor allen Dingen ein Making-of. Grounded 2, weil sie haben es schon mal vom ersten Teil, haben sie Making-of gemacht. Gut, beides gibt es bei YouTube auch, aber das ist da alles drin. Und vor allen Dingen das Abgefahrene bei The Last of Us 2 Remastered ist, es gibt Deleted Levels. Also wie Deleted Scenes haben die wirklich 3-4 Level, die sie aus Platzgründen nicht reinbringen konnten. Und die kannst du spielen mit Audiokommentar dabei.
Nein, ist das geil.
Das ist das erste Mal, dass ich das in einem Videospiel gesehen habe.
Diese Verbindung sowieso, Lars, aber diese Verbindung aus Videospiel und quasi Filmerfahrung ist ja wirklich. Ja, aber und wir haben so oft, Gary, und du, das ist auch wieder ein Plädoyer, wir haben es so oft gehabt, jetzt zum Beispiel ist IT Crowd nicht mehr auf Netflix.
Echt?
Und IT Crowd ist nicht auf Netflix, Rechtgründe, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Du hast es auch so gemacht, ich weiß, du guckst dir immer mal zwischendurch immer so kleine Sachen an aus IT Crowd, ob das jetzt
Father, immer für zum Einschlafen.
Ja, genau.
War IT Crowd meine Go-To-Serie. Ja,
was machst du jetzt, wenn du IT Crowd gucken willst?
CyberGhost anstellen oder?
Nein, du gehst zu deinem Schrank und holst dir
das. Ach so, ja, natürlich, klar, ja, logisch. Natürlich. Ja, aber weißt du, dann, das ist ja das Ding, wenn ich im Bett liege und dann, ach ja, gut, ich könnte jetzt zum Schrank gehen.
Das ist Bequemlichkeit. Das ist Bequemlichkeitsverblödung.
Ja, da hast du recht. Das
ist wirklich ein Begriff. Ja. Dem sind wir alle ausgesetzt, indem wir uns diesen ganzen Streaming-Dienst.
Ich sag ja. Die haben uns alle angefixt und jetzt frühstücken sie ab.
Also, wenn ihr euch darüber monieren wollt, Kohlraben Schwarz, wie gesagt, wir verlinken das jetzt hier. Und schönen Gruß.
Ganz genau.
Auch nochmal, ich habe mit ihm noch telefoniert, von unserem lieben Kollegen Tommy
Krapp-Weiß.
So, Reacher, die zweite Staffel ist vorbei. Was?
Ja.
Gary hat eine Theorie dazu.
Ja, also mir ist aufgefallen, bei der ersten und zweiten Folge ist mir aufgefallen, dass der Hauptdarsteller, der den Reacher spielt,
Alan Ritchson,
der hat ja null Charisma.
Ja, das stimmt nicht. Ja.
Doch, das stimmt volle Lotte. Ich finde den Typen so langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Warum ist der
denn? Weil der hat keine Kante, gar nichts.
Es liegt an was anderem, Gary.
Jetzt bin ich gespannt.
Es liegt daran, dass er im Team arbeitet und die Leute in seinem Team spielen ihn an die Wand.
Ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Also,
denk doch nur an seine Liebschaft.
Genau, Reacher wird immer hier, und ich darf es schon mal in die Kamera halten, hier ist ein offensichtlich, da erzählt der Hennis bestimmt gleich noch, Reacher wird immer dargestellt als Lone Wolf, aber in der Serie, in beiden Staffeln hat er nach 15 Minuten hat der ein ganzes Team um sich herum.
Ja, das Kernproblem ist die Faszination von das ist eine klassische Thriller-Kombination. Also man muss ja sagen, beim Krimi ist ja immer so, etwas passiert und dann nimmt ein Ermittler die Arbeit auf. Bei Lee Child und Jack Reacher ist immer so, Jack Reacher zieht gerade von A nach B, pisst in die Büsche, da passiert etwas in dem Ort, in dem er ist.
Das hat er gerade gemacht. So. Ich habe vorhin Kapitel gelesen.
Ja, so, pisst rein, ein Mord.
Thorsten, so.
Ja, und das ist genau, Jack Reacher ist halt jemand, der gesagt hat, aus irgendeinem Grund, pass mal auf, mir ist das alles egal, ich mach das wie folgt, ich bin ausgestiegen bei der Militärpolizei, ich bin ab jetzt ein Geist. Das heißt, ich habe meine Bankkarte dabei und ich habe eine Zahnbürste
eine
dabei.
Faltbare Zahnbürste.
Und ich ziehe mit Bussen und trampend durch die Vereinigten Staaten von Amerika und lass mich mal hier mal dahin treiben, wie so ein kultivierter Penner.
Ja,
und wenn ich Kleidung brauche, weil die andere zu abgetragen oder zu dreckig ist, ich kann sie nicht waschen, gehe ich in den Second-Hand-Laden, kaufe mir was Neues. Ein paar Schuhe, eine Jacke, eine Hose, ein Schlüppi.
Ja.
Und der bringt sich halt, das ist halt dieses komplette Autarke. Und er ist ein guter Beobachter. In den ersten 4-5 Büchern analysiert er Szenen, die er beobachtet, zu Tode.
Er sitzt irgendwo, meistens in irgendeinem Diner und scannt das Diner. Genau. Und du bist quasi in seinem Kopf drin.
Ja.
zwei Sachen. Das eine ist, mir ist es wirklich aufgefallen neulich, weil ich Rambo gesehen habe, also First Blood, Jack Reacher ist eigentlich Rambo. Er ist eigentlich dieser Einsame, er kommt, er hat keine Freunde, bla bla bla. Es hat nichts.
Aber er ist nicht traumatisiert.
Nein, das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, wenn man die Bücher liest, ja, weil es natürlich, ne, es gibt auch Bücher, die in der ersten Person geschrieben sind.
Ja, es gibt auch Bücher, die spielen, da war er noch sehr jung und so, weißt
genau,
du?
Genau, ja, ganz genau. Ja.
Und der Punkt ist einfach, wenn der alleine ermittelt, fängt er an, sich mit Leuten anzufreunden, fängt an, diese Leute einzuschätzen. Und bietet er kreative Lösungen für Probleme an, auch starke Abkürzungen. Und in diesem Team tritt er zurück auf so eine Chorus-Line. Die haben alle die gleichen Fähigkeiten, Funktionen, labern sich einen Wolf, müssen die Geschichte aber komplett auch übererklären.
Es ist konventionell, es ist ganz konventioneller. Ja. Und du hast sowas Schönes gesagt mit den Tom Cruise-Filmen.
Ja. Ja,
dass die eigentlich viel, viel besser funktionieren, obwohl Tom Cruise ja noch weniger, also ich meine...
Ja, nein, also das war sehr schwierig. Man hätte Danny DeVito, wäre der nächste schlechte Schauspieler gewesen für Jack Reacher, aber er hat verstanden, worum es geht bei Jack Reacher.
Ganz
du siehst wirklich, dass er sein T-Shirt wäscht, dass er neue Sachen kauft, dass er komplett autark ist.
Diese Equalizer... Geschichte halt, ne?
Ja, genau.
Halt auch so an Equalizer. So, okay, also trotz Robert Patrick, Terminator, ich weiß nicht, wer Sarah Connor ist.
Das ist ein schöner Moment. Aber als mal ganz im Ernst, würdet ihr euch jemals einen Film angucken, von dem, wo der Hauptdarsteller irgendeine Hauptrolle spielen würde?
Ministry of Gentleman Warfare von Guy Ritchie.
Da spielt er mit. Guck mal, er ist mir noch niemals im Trailer aufgefallen.
Er ist zum Beispiel einer von den Bruckheimer hat ja Ninja Turtles Filme gemacht. Er ist einer davon. Er ist einer der Ninja.
In dem Kostüm.
Na, die waren digitalisiert, CGI.
Ach so.
CGI, das ist
der letzte.
Ja, nee, das war
jetzt so,
Zeichentrick. Es gab ja diese, ne, mit diesen komischen Nasen. Da war ja einer der Ninja Turtles.
Ich finde den mittlerweile
uncharismatisch.
Uncharismatisch.
Er ist aber uncharismatisch angelegt.
Alan Ritchson, geben wir ihm noch eine Chance. Er kann sich auf jeden Fall noch beweisen. Er ist natürlich in diese Rolle jetzt erstmal reingepresst worden.
Er braucht... einen stärkeren direkten Konflikt, das braucht er.
Genau.
Ja.
Und er braucht mehr Zugzwang dahinter, weil was er da macht, macht er einfach nur aus eigenem Antrieb.
Ja.
Alle interessiert, wer hat den Typen aus dem Flugzeug geworfen. Es ist kein direkter Nothebel, der ihn bedroht.
Er hat nur
Ärger, weil er permanent sich in Schwierigkeiten bringt durch Ermittlungen mit den ganzen Leuten. Es ist zu viel Personal.
Es war unterhaltsam, aber es war halt nicht, es ist nicht so diese Reacher-Erfahrung, die ich habe.
Nein.
Deswegen sage ich dir immer, lest diese Bücher, weil das ist wirklich, das sind Page-Turner. Jedes Kapitel endet quasi mit einem Cliffhanger und es sind kurze Kapitel. Also wenn du dich wirklich hinsetzen willst und einfach was lesen willst, lest hier einen Reacher durch und ich sag dir nur, diese Kurzgeschichtensammlung No Middle Name ist super.
Ja. Darf ich ganz kurz mal was fragen, wo wir gerade bei Serien von Amazon sind?
Kurz noch ein paar Reacher bleiben, dann darfst du mich fragen.
Ja, okay.
Weil ich möchte auf die nächste Staffel kommen. Ich möchte nämlich ganz, das ist nämlich ganz wichtig. Das ist nämlich wieder eine Vorlage, wo er auch mit Leuten arbeitet, aber die Hauptzeit alleine ist.
Ja.
Die nächste Serie basiert auf dem Roman Persuader. Der heißt auf Deutsch Der Janusmann.
Ja.
Ist wirklich einer der besten und spannendsten Reacher, die ich gelesen habe. Und ich habe 20 gelesen jetzt bisher.
Ja.
Das kann was werden.
Das kann wirklich was werden.
Ja. Er braucht halt einen stärkeren Konflikt, weil Jack Reacher als Figur macht immer so viel, wie nötig ist.
Ja.
Der ist kein Overactor, der macht nicht mehr, als erforderlich ist. Das ist alles rein effizient.
Ja.
Der muss stärker in die Sackgasse geschickt werden, sonst funktioniert das nicht so richtig gut.
So,
hat einer von euch die zweite Staffel gesehen von dieser Serie mit Al Pacino? Mit dieser Nazi-Serie da?
Hunters.
Nee. Ich habe die erste Folge gesehen, es ging derartig über Tische und Bänke, dass mir ein bisschen auf die Zwiebel ging.
Ja, aber ist interessant, ne? Wie man hat die erste Staffel noch gut gefunden und dann irgendwie...
Das Problem ist, wenn sie mir in der ersten Staffel erzählen, dass er der Obernazi ist.
Dann ist so ein bisschen die Luft raus.
Was soll ich denn jetzt machen? So?
Ja.
Weißt du?
Ja.
Okay, Monarch.
Ja, Monarch.
Ja, was war das Fazit jetzt?
Die habe ich genossen, Alter. Das war da auf Apple Plus.
Das wundert mich wirklich.
Ein bisschen wenig Monster-Content und ein bisschen viel Folge mir.
Aber der
Monster... Kurt Russell zieht es raus.
Ja.
Wenn Monster-Content war, war der ordentlich
gemacht. Das wollte ich sagen.
Mochte ich. Also obwohl ich ja dieses, wir tun es zusammen und ein junges Team. Und natürlich... ist die durchgeknallte, ich nehme, meine es jetzt nicht böse, aber die durchgeknallte, tätowierte Schwarze, die so ein bisschen hip ist und wirklich komplett autark und mit keinem was zu tun haben will, immer flapsig gesprochen. Natürlich ist sie Hackerkönigin.
Ja, natürlich.
So, das ist mir ein bisschen dick aufgetragen immer. Aber fand ich interessant, fand ich schön gemacht. Gute Monster. Monarch ist mir ein bisschen zu sehr C&A. Die sind ein bisschen zu planlos für das, was sie machen. Aber
ja, vor allen Dingen, du wusstest ja auch die ganze Zeit nicht, sind das jetzt, ist das denn Antagonisten oder was machen die überhaupt? Wann erklärt man mir das?
War das eine schöne, hochwertig besetzte Serie in den meisten Fällen und ich fand es mit dem Monster ganz toll.
Darf ich mal was sagen als erklärter Nicht-Godzilla-Fan? Ich finde Godzilla auch nicht blöd, aber ich bin damit nicht sozialisiert worden.
Ja, was mich wundert.
Ist halt so. Ne? Ja. Das ist aber trotzdem, kann ich das ja schätzen, was da ist.
Ja.
Es war mir zu wenig Monster. Es war mir zu wenig.
Aber so muss das sein. Es kostet halt viel Geld.
Also wenn sie kam, kam sie richtig gut. Und
so.
Und war auch, auch die anderen, nicht nur Godzilla, auch dieses Schneeleuchtteil da.
Das Schneeleuchtteil, total super gemacht.
Ja. Ich meine, im Zuge dessen müssen wir natürlich eigentlich über Godzilla Minus One ganz kurz ein. Habe ich gesehen, ja.
Bitte? Ja, was ist mit Godzilla Minus One? Weil ich bin nicht dazu gekommen, ihn zu sehen und er wart ihn jetzt im Streaming heiß.
Ja, also ich fand ihn richtig toll. Es hat tatsächlich was. Teilweise gab vom Weißen Hai.
Ja.
Teilweise. Okay. Und ich fand ihn sehr interessant und auch das, was ich eigentlich immer mal so sehen wollte, nämlich ein Film, der aus der Sicht der Leute, der Betroffenen tatsächlich.
Das kann man bei dem Creature-Feature gut machen, wenn der Film nicht gerade eben 9 Stunden lang ist.
Ja. Das Problem, was ich sehe, auch bei Monarch, weil im Monarch spielt das ja in diesem Universum, das Problem, was ich sehe, wenn du King Kong und Godzilla in dieser Zwischenwelt zeigst, hast du keinen Bezug mehr auf die Größe. Das geht hier flöten. Das heißt, wenn du Godzilla und King Kong zeigst, brauchst du Hochhäuser, die gerade mal schulterhoch sind.
Ja. Aber guck dir doch bitte mal in dem Trailer von King Kong gegen Godzilla hier, ich weiß gar nicht, wie der heißt, in Mittelerde ist der Dampf raus, da wo die jetzt gegen anderen Gorilla kämpfen, was ja kreuzoriginell ist.
Ja.
Da gibt es diese letzte Szene im Trailer, fängt ja echt bedrohlich an mit diesem Seismografen, mit diesem Schreiber.
Godzilla und Kong heißt der, glaube ich.
Ja. Godzilla und Kong gegen den Rest der Welt.
Ja. Zwei Supernasen.
Zärtliche
Chaoten. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle.
Ja, genau.
Zur Mittelerde.
Das Krokodil und sein Nilpferd. Wie bitte? Ja. Zum Schluss rennt Godzilla und da ist bei mir Feierabend.
Da bin ich ausgestiegen. Wenn er so macht. Ne?
Ist Feierabend für mich. Ja. Das kannst du mit mir nicht machen.
Das kann Alan Ritchson.
Godzilla hat sich schwerfällig zu bewegen gefälligst.
Ja.
Ne?
Ich hab
und King Kong auch.
Ich habe Mr. und Mrs. Smith gesehen.
Schmidt.
3 Folgen.
Die Schmidts. Und?
Gefällt mir gut.
Donald
Glover hatte die Idee, Phoebe Waller-Bridge, weiß nicht, ob du das weißt, sollte eigentlich die weibliche Rolle spielen, hat sich mit ihm aber wohl verkracht.
Das war die Geschichte. Maya Erskine.
Und es ist so, es basiert lose auf dem Film.
Sehr lose.
Sehr lose.
Weil der Film auch wirklich nicht gut gealtert ist.
Ja, der Film hat natürlich davon gelebt, dass Frau Jolie und Herr Britt leider sehr, sehr gut aussahen in dem Film. Aussahen. Naja, aber jetzt muss ich sagen, Donald Glover kennen wir aus Community und Lando Calrissian.
Also, ja, und als Musiker. Als Musiker. Als Musiker.
Musician.
Und Stand-Up-Comedian.
Auch sehr großartig. Gut. Ja, und er hat solche
Brüste.
Er hat Man-Boobs, also wie Chris Evans als Captain America. Und
wenn es sich denn anspricht, warum denn nicht?
Ja, sowas ab und zu mal gerne, weil ich denke, das wird mir nie passieren.
Natürlich.
Auf jeden Fall muss ich sagen, sie kommen halt zusammen, sie werden halt zusammengestellt als Ehepaar.
Dann kriegen die immer diesen Codenamen Mr. und Mrs. Smith.
Ganz genau, Jane und John Smith.
Wie Jane Doe und John Doe.
Soll
es ja auch nicht.
So, und in jeder Folge kriegen sie eine Aufgabe, in jeder Folge spielen Stars mit, also John Turturro in der zweiten Folge ist super, Paul Dano ist dabei und...
Sind das immer abgeschlossene Fälle?
Ja, pass auf, es sind immer abgeschlossene Fälle.
Während deren Beziehung sich aber parallel als zweite Erzählung weiterentwickelt.
Ja, das ist der rote
Faden. Und zwar mit alltäglichen Beziehungsproblemen, nicht mit dieser überkandidelten Kacke mit du bist ein Agent, gib mir das Magazin, sondern
Jemand hat mir erzählt, hier, Kollege Roland hat mir erzählt.
Roland Heep, dein
Roland Heep, mein Podcast-Kollege. Und Uriah Heep. Und der hat mir erzählt, dass merkwürdig wenig Action ist in der Serie. Ja. Könnt ihr das so bestätigen?
Wird gezielt eingesetzt, kann man sagen. Ja. Also die Gewichtung liegt schon wirklich mehr auf dieser Beziehung zwischen den beiden. Ja. Und in jeder Folge müssen sie halt einen Auftrag erledigen.
Okay.
Das hat so ein bisschen was von diesen, wie nennt man es, nicht Monsters of the Week, aber sowas wie Monk oder so, dass es immer einen Fall gibt.
Was ich per se mal gut finde.
Ich auch.
Und es hat ja offensichtlich eine Horizontale, also von
und
daher.
Und sie sind auch ab und zu beide in der Horizontalen, wenn du es so sagen willst.
Ja, eine Horizontale.
Aber es hat mich an zwei Serien erinnert, die ich auch sehr, sehr mag und ich beide übrigens auch auf DVD besitze.
Die Wombles?
Die Wombles mit Großvater Bulgarien und Orinoco.
Alle gesprochen von Dieter Hallervorden.
An die zwei.
Die zwei?
Ach so, ja, okay. Ja,
also jetzt nicht vom Wortwitz her, aber so von wegen, wir haben immer einen Auftrag, müssen den erfüllen.
Okay.
Und an Percy Stewart.
Percy Stewart.
Weißt du, wie lange ich nicht mal an Percy Stewart gedacht habe? Ja. 30 Jahre jetzt.
Ja. Ich habe beide Staffeln auf DVD. Kenn ich Percy Stewart, das ist unser Mann.
Ja. Gibt's das im Streaming?
Percy Stewart? Das gibt's bei YouTube tatsächlich. Musst du mal gucken.
Oh, Percy Stewart.
Also eine Folge wirst du bestimmt bei Percy.
Wer war das nochmal? Klaus Wilke?
Klaus Wilke, ja.
Spielte alles.
Lebe, Mann!
Spielte auf der ganzen Welt, aber eigentlich immer nur in Spanien.
Und du kennst alle Schauspieler, die damit spielen.
Ja, die Prämisse ist auch klasse. Vor allen Dingen die Prämisse dann für die zweite Staffel.
Also ich hab's noch nicht. Okay. Ja, zweite Staffel. Können wir nochmal drüber
reden.
Aber vielleicht können wir einmal ein Special machen, über so sehen.
Ja, gerne.
So, also Mr. Mrs. Big habe ich noch nicht alles gesehen. Gary hat gesehen, eine Serie, die ich auch noch nicht komplett gesehen habe, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig ist, True Detective, Night Country.
Ja, ich bin dabei.
Und?
Ich bin natürlich dabei.
Wo bist du?
Vier. Ne, so wie es kommt. Jetzt ist vier raus.
Ja.
Ich glaube, gestern ist 5 rausgekommen.
5 habe ich gesehen.
So.
Sie soll sehr gut sein.
Es ist natürlich, pass auf, sie soll sehr gut sein, lässt sich aber, also wurde am Anfang noch das Gefühl, als Zeitebenen und Rusty und da, und jetzt hat er lange Haare, ist also später und jetzt wieder eine Rückblende und alles fatalistisch. Da lassen sie sich aber komplett mit offener Hose stehen.
Ja.
Im dunklen Alaska.
Und es ist kalt.
Ja. Die permanent angefressene Jodie Foster im Parker, die wirklich wirkt, als hätte die damals als Clary Starling beim FBI so massiv Scheiße gebaut, dass die jetzt Streifenpolizist in Alaska ist.
Ja.
Und ihre konfliktbeladene Ex-Kollegin, mit der sie sich rumzukriegen hat.
Ah, wie heißt sie noch? Sie ist eigentlich eine Kickboxerin, eine Professionelle. Sie hat aber auch
super
einen Kinofilm gespielt. Und vor allen Dingen, für dass sie keine gelernte Schauspielerin ist, sie neben Jodie Foster, neben diesem Heavyweight.
Ja, also, und Jodie Foster macht das. Oh. Jodie Foster und auch Hansi Jochmann, die sie ja, ich guck's ja dann natürlich so, Hansi Jochmann, komm schon.
Also
Hansi Jochmann, die synchronisiert, ist ja zu wenig gesagt.
Also meine Lieblingsschauspielerinnen sind Jodie Foster und Emma Stone. Das sind echt meine erklärten Lieblinge. Ich würde alles gucken von den beiden. Jodie Foster ist...
Dann ist Night Country, also True Detective für dich.
Ja,
aber dadurch, dass es True Detective Night Country heißt und nicht einfach True Detective 4, es ist schon wirklich auch was anderes. Also der Mystery, gerade bei der ersten Folge, was du gesagt hast.
Der Mystery-Grad ist scheinbar total hoch.
Ja.
Ich weiß nicht. Normalerweise erfinden sie eine geerdete Überlegung.
Ja. Ja.
Normalerweise müssen sie irgendwas finden, was das Ding auflöst.
Ich kann es nicht sagen.
Weil selbst eine Forschungsstation, wo alle aufeinander klucken im ersten Teil.
Wenn du jetzt was spoilerst,
ne? Also ich spoiler dir nichts aus der ersten Folge. Und dann sagt einer plötzlich, sie kommt, sie ist erwacht. Und 4 Wochen später, das ist schon was für Folge 2.
Ja, bitte nicht.
Hast du etwas, was eher mysteriös wirkt und was dazu führt, dass man dringend mal die Eislaufbahn freimachen muss?
Ja.
Und Jodie Foster kriegt sich aber parallel noch mit 8 Nebenbaustellen rum.
Ja.
Nämlich, dass sie den Fall verliert und ihre pubertierende Tochter.
Dann hast du noch Christopher Eccleston
und alles möglich. Und generell mit ihrer Kollegin hat sie Konflikte. Und dann spielt ja auch noch der Vater von Matthew McConaughey mit. Aus der Serie.
Wer ist das denn?
Das ist der Vater von Rusty, von Matthew McConaughey aus Teil 1.
Ist das der in der ersten Folge als
Geist? Oder nicht Geist?
Oh mein Gott. Oh.
Das ist der Vater von ihm.
Also hängt es zusammen.
Es hängt irgendwie zusammen.
Es hängt wohl.
Fiona Shaw ist die Mutter.
Ja, ja. Es ist ja eine Anthologieserie, aber
du bist auch so eine Anthologieserie.
Ja, aber es gibt wohl, habe ich gelesen, Handlungsstränge oder beziehungsweise Figuren, die tatsächlich das so ein bisschen verbinden alles.
Ja, also bei der ersten Folge habe ich wirklich gedacht, okay, Agent Starling, habe ich gedacht, ich habe natürlich an The Thing gedacht wegen der
Eisstation. Ja, das Ding, ja klar.
Als der Eisbär auftauchte, dachte ich, oh Lost. Dann als der langhaarige rumliegt, der sieht wirklich aus wie Killer Bob aus Twin Peaks. Ja. Es hat ein bisschen
Bob aus Twin Peaks ist der Vater von Rusty Cole aus
Hast du ein bisschen Twin Peaks Vibes gehabt?
Ich habe ein bisschen Twin Peaks Vibes, ich habe ein bisschen 30 Days of Nights Vibes, das habe ich immer. Ja. Ich erwarte immer, dass jetzt fünf Vampire einlaufen und so reden, das ist halt die Ortschaft. Dann habe ich starke Schweigen der Lämmer Vibes und starke dann wieder so Thing-Vibes durch diese Eisangelegenheit. Ja. Und dann habe ich ein starke Sentenzen der absoluten Orientierungslosigkeit innerhalb der Handlung.
Ja. Ja.
Weil du musst genau aufpassen, wer sich mit wem fotografieren lässt und hier und da und tralala und wie die überhaupt alle zusammenhängen. Ja. Ich glaube, wenn du da in Folge 3 oder so 10 Minuten nicht aufgepasst hast, weil du Flips gefressen hast, dann stehst du wie ein doofes Arschloch da in der letzten Folge. Also den Eindruck macht es auf mich.
Ja, danke, dass du das so gesagt hast, weil das fiel mir jetzt nämlich noch ein. Wenn ihr diese Serie gucken wollt, wartet, bis sie komplett raus ist und guckt sie am Stück. Denn es gibt kein Recap, es gibt kein, was bisher geschah.
Ja.
Du hängst zwischendurch, ich habe zwischendurch wirklich gedacht, okay, das verstehe ich jetzt nicht.
Okay.
Also wirklich.
Nimm dir einen Tag Zeit, wenn deine psychische Verfassung das hergibt. Das ist viel Tageslicht, kriegt man in diesen Folgen nicht ab.
Nee.
Ja. Und guck sie dir an.
Alles Island übrigens, ne? Ist nicht.
Ja.
Island
wieder gedoubelt.
Island hat mal wieder gedoubelt. So, kommen wir noch zu etwas sehr Unangenehmem.
Argyle. Ja, ich dachte eigentlich Argyle, aber ich habe noch nicht geguckt.
Nein,
ist gar nicht so.
So von wegen Universum. Wenn wir vom Universum sprechen, Matthew Vaughn will ja quasi auch ein Universum.
Dieses Kingsman-Universum.
Du hast Argyle auch
gesehen. Ich habe Argyle auch gesehen.
Sag mal bitte, was du denkst.
Ja, also ich habe Argyle
noch nicht gesehen, geh mir eine rauchen.
Wow. Ja gut, das ist auch eine Argumentation. Kommst du wieder?
Ja.
Wunderbar. Nee, er fährt jetzt nach Hause.
Wir haben extra umgebaut, damit du hier auch einmal durchs Bild, genau.
Ja.
Wenn Sie jetzt eine Schwarzblende gesehen haben und eine Tür,
Das war Thorsten Sträter.
Okay, er möchte es nicht hören, weil er möchte nicht gespoilert werden. Sollen wir einfach spoilern?
Ja, also Argyle, weiß ich auch nicht. Das
ungeil,
ist,
wie ich
das
nenne.
Ist so. Also ich weiß nicht, der
du
war
du
so.
Du möchtest ihn gut finden, ich merke es an dir.
Nein, ich möchte ihn nicht per se gut finden, aber er war halt, also sagen wir so, wenn man Kingsman mag, dann wird man dem Film bestimmt auch was abgewinnen. Sam Rockwell ist für mich der Punkt, der den ganzen Film rettet. Tatsächlich, ich mag Sam Rockwell, ich mag die Art, ich mag die Kampfszenen, das ist sehr gut choreografiert, aber es hat halt, die Geschichte ist so unglaublich hanebüchen.
Die Prämisse ist eigentlich...
Aber, weißt du, was ich glaube? Dass der Film und damit natürlich auch seine Macher, dass die genau wissen, was das ist. Also, sonst hätten sie auch nicht Bryce Dallas Howard als Titelheldin eingebaut.
Gary, aber trotzdem, ich habe mich gefreut auf den Film, ich habe gedacht, okay, ich werde jetzt hier unter meinem Niveau unterhalten, aber dass es so absackt. Es gibt zwei Probleme, die ich habe mit diesem Film. Nicht, dass das irgendwie Popcorn, dass der so aussieht und dass die CGIs sehr gurkig aussehen teilweise. So.
Ja, das stimmt.
Erstmal ein ganz großes Problem ist, Matthew Vaughn sind scheinbar die Charaktere vollkommen egal. Es ist vollkommen egal, was denen passiert.
Ja.
Es ist egal, ob Bösewichte sterben, du sitzt da einfach nur, du nimmst es einfach nur wahr. Es gibt keine Fallhöhe. Es gibt keine Stakes.
Fallhöhe ist schon richtig.
Es
geht um nichts.
Es geht um nichts wirklich.
Ich weiß, was du meinst.
Du hast einen Bryan Cranston, du hast eine Catherine O'Hara, du hast eine Bryce, du hast wirklich gute Leute. Du hast auch mal wieder Samuel L. Jackson, wo du denkst, der geht da einfach rein, setzt sich hin und geht wieder raus.
Das war ein Tag Arbeit,
glaube ich. Das ist einfach so, und du sitzt dann einfach, es ist auch einfach egal. Als ich rausgegangen bin, habe ich gedacht, ich habe die ganze Zeit gedacht, an irgendwas erinnert mich die Prämisse dieses Films. Und es gibt diesen Film schon.
Romancing the Stone?
Nein, es heißt The Long Kiss Goodbye. Das ist tödliche
Weihnachten. Ach so, sogar mit Samuel L. Jackson.
Sogar mit Samuel L. Jackson.
Ja, da hast du recht.
Das ist der viel, viel bessere Film, weil du da mitfieberst.
Ja, ja.
Obwohl es so ein 90er Action-Die-Hard-Ding eigentlich ist.
Randy Hart. Da ist er ja schon wieder.
Kommt zu Alp, hier rumzugehen.
Das war doch keine Zigarette. Hast du die gegessen? Oder,
ich habe nur zweimal gezogen. Ich wollte euch jetzt auch nicht so lange warten lassen.
So, auf jeden Fall.
Ja, du hast recht.
Blöde, wenn nur ihr beiden.
Das ist. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass der Matthew Vaughn mit dem Film einfach so. Der ist so komplett over the top und.
Ja, aber lass uns noch mal kurz bei Matthew Vaughn bleiben, weil es fing ja an mit also King. Gut, er hat Layer Cake gemacht. Er hat auch die ganzen.
Naja, er hat die Guy Ritchie-Filme. Er war der Produzent von den Guy Ritchie-Filmen. Naja,
dann kam Layer Cake, dann kam X-Men First Class, der sehr gut war.
Okay,
sehr stylisch, aber auch war. Ja. Und diesen Style hat er ja auch beibehalten. Ja. Das kann man ihm natürlich vorwerfen, Style over Content. Dann kam aber The Kingsman.
The Kingsman mochte ich sehr gerne.
Den mag ich heute noch.
Kingsman 2 mochte ich sehr, sehr gerne, war aber übererzählt.
Der hatte schon die Probleme.
Ja, da ging er schon in die
Kingsman
Richtung.
Kingsman 3 ist kompletter Scheiß.
Ja.
Kompletter Scheiß.
Kingsman, das ist der mit
Kingsman. Ach so, das Prequel.
Kompletter Schronek.
So. Bei dieser Abspannszene, die wir jetzt nicht spoilern wollen, saß ich da und dachte, willst du mich verarschen? Hältst du mich zum Besten, Narr?
Wollte mir einen Bären aufbinden.
Was?
Wollte mich über den Löffel balbieren.
Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt.
Also wo ich echt laut gelacht habe, das war bei der ganzen Szene mit dem Öl. Mehr sage ich nicht.
Ja, die da wird ja sehr abgefeiert, aber da habe ich gesagt, nee Leute, also geht doch einfach.
Fandest du nicht auch, dass Bryce Dallas Howard ab einem gewissen Punkt aussieht wie Adele?
Ja, doch, ja.
Wo ich so gedacht habe, okay. Ich meine, das ist ja nicht schlecht, aber
wir haben sie ja mal in echt.
Wahrscheinlich.
Ich habe sie mal interviewt, für Jurassic World und du warst ja auch dabei beim roten Teppich. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Frau, die auch, aber sie hat halt, weil du sagtest, du würdest sie nie in dieser Rolle besetzen.
Aber vielleicht war das ja der Kniff.
Das ist ja der Kniff auch, ne?
Ja.
Aber ich habe auch zwischendurch nicht so lachen müssen. Der einzige wirklich, wo ich wirklich sagen muss, der diesen Film einigermaßen erträglich macht, ist Sam Rockwell. Da muss ich mal wieder sagen, ist die deutsche Synchro Dietmar Wunder. Man denkt nicht einmal an
Dietmar Wunder,
man denkt nicht einmal an Daniel Craig. Man denkt nicht einmal an John Sinclair, was schwer ist bei Dings. Und
das
ist wirklich sehr gut.
Dietmar Wunder ist einfach da perfekt.
Ja.
Perfekt.
Ja.
So, ich
Also was ist jetzt das Fazit, Hennes?
Braucht keiner.
Pizza.
Braucht keiner, ja, ich sag, wenn man wirklich so mindless Fun, also wirklich so einfach.
Da gibt's Besseres. Dann guckt euch lieber The Long Kiss Goodnight nochmal an. Ganz ehrlich.
Ja, stimmt.
Ganz ehrlich. Also das ist wirklich komplette Zeitverschwendung. So, viele Sachen.
So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Doch,
aber,
doch.
Aber,
nein, Gary, wir müssen nicht so streng sein.
Ja, du, aber ich nicht.
Ja,
okay,
aber
komm, weiter.
So, The Holdovers.
Habe ich nie gesehen.
Großartig.
Ich habe eigentlich gedacht, du bleibst noch auf eine Zigarettenlänge so.
Ja, ich sag ja, den
das ist ein Film. Also Alexander Payne hat gedreht.
Ja.
Er hat gedreht, das war's.
Punkt.
Sideways About Schmidt.
About Schmidt.
The Descendants mit George Clooney, der auch ganz großartig
ist. Den hat er auch gemacht.
Und jetzt kommt The Holdovers. An was hat dich denn dieser Film
erinnert? Worum geht's denn?
Es geht um eine Schulklasse in einem Internat, ist es, glaube ich.
In einem jungen Internat.
Jungen Internat. Mhm. Ende der 60er, Anfang der 70er in USA, irgendwie in der Nähe von Boston.
Ja.
Also da irgendwie
Massachusetts.
So. Und Paul Giamatti spielt den grumpeligen Lehrer, der auf die
den alle hassen.
Den alle hassen und er muss auf ein paar Kinder aufpassen, die über Weihnachten nicht nach Hause kommen, aus Gründen. So, jetzt denkt man natürlich.
Das sind die Holdovers.
Das sind die Holdovers. Der heißt auch auf Deutsch The Holdovers. So, jetzt denkt man natürlich an Club der Toten Dichter. Jetzt denkt man natürlich auch ein bisschen an Breakfast Club.
Ja.
Aber.
Der Film ist wie Scream. Eine Mischung aus Susi und Strolch und Scream.
Weißt du, an was ich denken musste?
Nee.
Ich dachte ein bisschen an Harold und Maude. Und ich dachte auch ein bisschen an Rain Man. Aber dieser ganze Film, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, Gary, aber dieser ganze Film sieht aus und ist gedreht wie ein Film Anfang der 70er Jahre.
Aber er ist tatsächlich digital gedreht.
Unfucking fassbar.
Ja, es ist wirklich digital.
Die Körnung, die Bildsättigung, die Farbe.
Ja.
Es sieht alles aus, super. Der Schnitt, die Kameraeinstellung, es sieht aus, als wäre es ein Film, den man irgendwo gefunden hätte. Guck mal, wir haben diesen Film noch.
Aber,
und du siehst diesen Film, ja. Warum macht ihr solche Filme nicht mehr?
Aber ja. Der Film hat unheimlich viel Herz und natürlich
heißt,
aber,
ist er... Trotz Körnung.
Und auch das.
Auch, ja, ja, genau. Und er ist natürlich in gewisser Weise vorhersehbar,
ja.
Ne, weil wir kennen solche ja. Filme. Ne, ja. Der
dieser, Paul Giamatti ist ein Werwolf.
Aber Paul Giamatti ist
der großartig, großartig. Am Ende geht er in den Boden und kommt dann bei Spider-Man wieder als Rhinoceros
also ist
raus.
Also ein richtig Rhino. Warmherziger, toller Film, der wirklich ganz, ganz viel... Und aber um nochmal auf diesen 70er-Jahre-Look zurückzukommen, das ist aber nicht gemacht, um so einen Retro-Gedanken, verstehst du? Das ist einfach so ein Stil, weil das ist eine Reminiszenz an die Filme, die... einfach zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch gemacht würden, an Club der Toten Dichter und so. Aber vielleicht ist es dann doch ein Retro.
Naja, aber
vielleicht ist es doch ein Retro, deswegen kommt da konsequenterweise Ende April auf VHS. Das wäre gut, das würde ich feiern.
In Amerika ist er jetzt schon auf ich hole mir den auch. Also,
das wäre auf VHS, wäre das sogar gar nicht so.
Betamax.
Oder Betamax.
Das ist
oder?
Richtig ein Schrupp, so einen Rekorder zu kriegen auf eBay.
Also er ist ein ganz, ganz toller Film, fantastischer kleiner Film, der unbedingt geschaut werden muss.
Also ich habe wirklich zwischendurch gedacht, ich habe vergessen, dass es wirklich ein Film ist, der heute neu
vielleicht Paul Giamatti auch einen Oscar?
Ich sag ja, wenn es nach mir gehen würde Holdovers alles kriegen.
Also, The Holdovers, ganz großes, ganz großes Kino. Ding.
Also Paul Giamatti überhaupt ist muss
Giamatti,
man
wir sprechen Giamatti. Das an.
Giamatti.
Ich würde gerne mit euch über Anatomie eines Falls reden, den habt ihr aber noch nicht gesehen.
Nee. No.
Solltet
ihr auch nicht französischen zu viel darüber wissen.
Anatomie du jure. Le Relaiseur de Jacques Chabrac et Edouard Schloch. Eduard Schloch war mein Europameisterschaft-Korrespondent. Wann war die EM in Frankreich?
Jacques Chabrac.
98 habe ich immer so fürs Radio noch für den Hessischen Rundfunk habe ich immer so angerufen. Hallo, hier ist Eduard Schloch. Ja, Monsieur Schloch.
Eduard Schloch.
Nein, das ist ein ganz, ganz fantastischer Film, ein ganz großartiger Film.
Jacques Chabrac.
Noch ganz kurz, Boy Swallows und Universe.
What?
Boy Swallows Universe.
Boy Swallows Universe, eine australische Serie, 7 Teile.
Netflix.
A Limited Series, absolut empfehlenswert. Australische Serie. Ja, auch da geht es ganz viel um Trauma und zwei Jungen, die in so einem Drogenmilieu aufwachsen, aber er ist überhaupt nicht düster, er ist lustig, 80er Jahre.
Sehr viel Fokuhila.
Hast du ihn gesehen eigentlich?
Ich habe die erste Folge gesehen. Es ist sehr hart.
Aber das Herz des Films ist tatsächlich die Liebe der Leute zueinander. Ne? Also die Jungs lieben ihre Eltern und also da geht es ganz viel um Liebe und das ist eine ganz fantastische kleine Serie, die mich total aus dem Nichts
genau
praktisch
überrascht hat. Genau wie bei The Bear lege ich meine Lebenszeit in deine Hände und vertraue dir, dass ich diesen Film mir angucken kann. All of Us Strangers ist großartig.
Ja,
All of Us Strangers ist der Schwulengeisterfilm. Das ist zu kurz gegriffen.
Das ist wie wenn du sagst, Moonlight ist ein schwulen, da geht es um was. Geht's um
ja, mehr. Es geht bei All of Us Strangers, da geht es noch um was ganz anderes.
Okay.
Und
Je weniger man darüber weiß, ist wirklich gut, ne? Und ich weiß nicht zu viel darüber.
Also da sollte man auch reingehen, solange er noch läuft, weil ich glaube auch, dass das danach kein Film ist für ein riesengroßes Publikum, sondern eher für so Programmkinos. Und,
Leute, geht mal wieder ins Programmkino, weil da
ganz
laufen
fantastischer
ganz oft
Film.
Sehr, sehr gute Filme. Da haben wir sehr
Also kann ich mir wärmstens empfehlen.
The Creator läuft auf Disney jetzt.
Creator.
Der Creator hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Okay. Das ist Ausstattungsorgie, die mir sehr gut gefällt, diese Ausstattungsorgie. Und auch diese Ballerorgie, das ist ja ganz toll gemacht alles, aber irgendwie lässt er mich kalt.
Okay.
Ja, ich mochte ihn trotzdem.
Also ich finde es aber jetzt im Moment gerade total schön, dass wir von All of Us Strangers einfach zu The Creator kommen. Also
ja,
ich glaube, das gibt es in keinem anderen Podcast. Das
doch
einfach,
kannst du machen.
So, und das haben wir
das.
Ja, wir können uns gerne noch über All of Us Strangers
dann, wenn wir vielleicht das alle gesehen haben. Auf jeden Fall einfach ins Kino gehen, je weniger ihr wisst, desto besser.
Ein ganz fantastischer Film.
Marvel's Echo, Echo Marvel.
Ich habe die erste Folge geguckt und finde das auch per se interessant. Interessant, aber Ich habe dann wieder das Gefühl gehabt, dass mir wieder irgendwas entgangen ist, weil ich die andere Serie nicht geguckt habe und dann das ist für mich so ein Abturner. Ich habe gedacht, das ist jetzt echt so ein Standalone-Ding, aber es hat natürlich auch wieder irgendwie im Marvel Universe und so. Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie die so ist, die Serie, ob sich das wirklich lohnt. Also ist
sehr hart, ne? Der Trailer.
Ja, was ja per se gut ist. Also,
der Trailer hat, naja, es gibt einen ganz anderen Ton. Das heißt ja jetzt auch Marvel Spotlight. Das ist also, das macht jetzt die Brücke zu Daredevil und wahrscheinlich auch zu Luke Cage.
Weil
und
bei Daredevil erwarte ich auch, das ist richtig, was auf die Maske
geht. Ja, das wird jetzt auch kommen. Und das führt natürlich durch Vincent D'Onofrio, der auch wieder absolut fantastisch
der
ist. Sie ist auch toll.
Der kann ja auch alle. Ja, sie ist auch richtig klasse.
Also,
auch die ganze Choreografie und sowas alles, das wirklich, stimmt schon.
Ist mal wirklich was anderes und da sagt Marvel, okay, wir haben es jetzt vielleicht verstanden, wir lassen das jetzt mit dem Multiversum.
Ist das denn ihre Superkraft, Echo, dass sie so, hallo, da richtig viel draus machen kann man nicht,
genau,
oder?
Und in der nächsten Staffel arbeitet sie zusammen mit Jan Delay.
Ja, wurde so, hallo.
Es müsste Tommy. Jetzt wünsche ich mir Tommy Krabbeis. Weiß, hin. Hallo, hier, so.
Ja, ich wünsche mir auch Tommy Krabbeis hier.
Ja, ach komm, den holen wir mal wieder. So, also, wir können noch nicht über Dune sprechen, weil wir ihn noch nicht gesehen haben. Dune 2.
Was ist das denn?
Das ist die Graphic Novel, Buch 1 aus dem Splitter.
Freut ihr euch da drauf?
Ich freue mich sehr auf Dune.
Echt?
Doch.
Ich freue mich sehr. Der kommt da auf einer guten Leinwand.
Wir haben noch nicht, ganz kurz, bevor wir verenden hier. Wir müssen noch ganz kurz über, von wegen Dune, wir müssen noch ganz kurz über Rebel Moon sprechen.
Das sollten wir ganz kurz
ganz
machen.
Kurz
wir
machen.
Sollten, das Bitte. Darf nicht länger sein als der Vorspann.
Rebel Moon. Lass mich anfangen, weil ich bin schnell fertig.
Okay.
Ich bin eingeschlafen. Peng, ja. Thorsten.
Ich habe den um Weihnachten rumgeguckt und war richtig krank. Ich war richtig
vorher
krank.
Vorher oder nachher?
Kränker, also vorher auch schon. Und muss dir sagen, so eine, wirklich, Gottes Schlagschatten draufgepisste Müllorgie, wie diese CGI-Wichse, ist mir seit 1000 Jahren nicht mehr umgekommen. Das ist Verschwendung selbst. Ich meine, Netflix scheint ja wohl Platz zu haben. Da war es aber ein
Da Kacken. Gehört das hin.
Eine komplette Kacke. Weißt du?
Space-Nazis.
Das ist wirklich nichts vom Kostümbild. Also ich glaube, Zack Snyder hat eine Menge Filme gesehen und Zack Snyder ist nicht zu einem eigenständigen Gedanken fähig.
Naja, zu seiner, vielleicht ist es eine Ehrenrettung, vielleicht auch nicht, aber es sollte ja ursprünglich ein Star Wars Film sein.
Ja.
Ach, das merkt man kaum. Nee,
kaum.
Das merkt
kaum.
Man kaum.
Auch in dieser Cantina-Szene, wo nur zwei Entstellte sind, da ist ihm
aber Geld ausgegangen. Ich hab auch gedacht, als Star Wars Film, also habe ich auch gedacht, meine Güte, nee.
Weißt du,
also,
was Rebel Moon ist? Rebel Moon ist nicht Star Wars, Rebel Moon ist Spaceballs ohne den Humor.
Ja, Rebel Moon ist nicht mal Spaceballs. Rebel Moon ist, als wenn ein Typ ohne Beine den Jakobsweg geht. So ist Rebel Moon. Dieses Ganze, wo sie dann anfangen, das
Aber
Team einzusammeln. Die muss ja dann das Team einsammeln. Diese Killerin, die eigentlich, keine Ahnung, Rübenbäuerin ist.
Ja.
So. Er bricht echt eine Lanze für Bauern, der Film. Das ist schon mal schwer in Ordnung.
Er bricht echt eine Lanze?
Er bricht eine Lanze.
Er bricht eine Lanze.
Da ist er. Genau, und sie schmeißt dann damit. Und dann nicht gut gemachte Kampfszenen. Komische Kostüme, seltsame Kostüme. Hier so Schiebermützen und dann, weißt du, dann dieser komische Roboter mit der Stimme von Anthony Perkins. Ja. Dann trommeln die so ein Team zusammen, weil es kommen die Space-Nazis mit dem ausrasierten Nacken, die sagen, wir brauchen einen Teil eurer Ernte. Weil,
direkt aus Iron Sky 2.
Ja, denn wenn wir irgendwas brauchen auf diesem hochtechnisierten Raumschiff, das so groß ist wie das Saarland, dann Kartoffeln. Und dann, sonst töten wir euch mit dem Hammer. So, und daraufhin tut sie sich zusammen. Wen sammelt die da ein? Den Aquaman, der Typ, der unmotiviert am Drachen reitet. Keiner muss überzeugt werden. Kommst du mit? Ja, warum denn nicht? Dieser komische Gladiator, wo du den nicht mal kämpfen siehst, der dann sagt, ja, okay.
Quastelwix, der Film.
Okay. Ja, und dann sammelt die Leute ein und denkst dir, aber warum? Wer sind die Leute? Warum machen die da mit so? Was ist denn das für eine Argumentation überhaupt?
Ja.
Und zwischendurch immer so Gegenschnitte dann auf das Raumschiff, wo nur Scheiße geredet wird. Und alles ist zusammengeklaut. Alles ist aber auf die schlechtest mögliche Art zusammengeklaut. Und das so, wo du sagst, oh, es ist noch nicht mal ermüdend. Es ist die ganze Zeit nur ein bisschen ärgerlich. Auf so ein Schade. Weil mit dem Geld zum Beispiel hätte man wirklich mehrere Kindergärten bauen können. Mit dem Geld hätte Zack Snyder wirklich was in der Krebsforschung erreichen können. Oder in der AIDS-Forschung. Oder im Straßenbau im amerikanischen Mittelwesten, da wo keine Sonne hinscheint. Oder man hätte dem Papst neue Overknees gekauft. Oder er hätte sich noch ein Tattoo ins Gesicht gemacht. Aber nicht das, ey.
Aber jetzt sind wir doch wieder mal an dem Punkt, wo wir über Zack Snyder reden. Und wir erwischen uns, oder ich habe das Gefühl, es ist immer das Gleiche. Man hat immer halbwegs moderat große Hoffnung und dann hinterher.
Ja, der Zombie-Film war ja nicht schlecht. Er war auch nicht gut, aber er war nicht schlecht.
Was Army of the Dead? Oder wie
Army
oder war das?
Nee, Army of the Dead ging gar nicht.
Der heißt auch nicht Army of the Dead, oder?
Nein, Dawn of the Dead.
Dawn of the Dead.
Das Remake.
Nein, ich meine jetzt den letzten Zombie-Film, der in Las Vegas Army spielt.
Mit Matthias Schweighöfer. Der unscharfe Film, der war für die Tonne.
Ja,
war
der war leider
komplett.
Na, der war so gesehen nicht schlecht, aber entweder nimmst
doch,
du...
Sobald, der war doch so gesehen, war der total schlecht.
Nein, sobald Zack Snyder versucht, einem Film seine persönliche Note zu geben, wird er dadurch scheißiger.
Ja.
Der wird dadurch scheißiger. Sobald er denkt, ja, Batman vs. Superman, das ist, ich meine, wenn die beiden Ikonen gegeneinander antreten, ist eine gute Idee. Aber lass uns jetzt mal derartig mit einer nicht nachvollziehbaren Geschichte aufladen, dass ich später gezwungen bin zu sagen, deine Mutter heißt auch Martha? Ja, meine Mutter heißt, ja, dann, was soll die Klopperei?
Deswegen,
das ist alles.
Ja, und deswegen war Watchmen von Zack Snyder auch so gut.
Watchmen hat, der hat weil er sich umgeblättert, abgefilmt, umgeblättert,
genau,
abgefilmt.
Ganz genau, er hat einfach das Storyboard abgefilmt und die Geschichte war nicht von ihm.
Und das ist schön.
Gut gemacht. Vielleicht sollte er sich sowas vielleicht demnächst mal.
Und das ja, der
Calvin und Hobbes Snyder. Oder The Peanuts.
Apropos. Nee, nicht Calvin und Hobbes.
Calvin und Hobbes.
Nee. Ich möchte Kalle Wirsch möchte ich von Zack Snyder sehen.
Ja. Robbie, Tobi und das Fliebertüt.
Nee, auch nicht. Das möchte ich nicht. Sobald da was fliegt, will ich nicht, dass Zack Snyder was damit zu tun hat.
Wir freuen uns sehr auf Mad Max, auf Furiosa. Ich freue mich sehr drauf.
Ja.
Man of Steel war allerdings gut.
Ich
mochte Man of Steel. Ich mochte Man of Steel. Musik von Hans Zimmer war ein Geniestreich.
Die war
und
gut.
Der ist gut geflogen. Also der flog schon gut.
Ja.
Und Zod.
Die Ansätze, ja.
Ich hatte mit stellenweise jetzt, also auch, ne? Man kriegt schon direkt Zod brennen, weil er die ganze Zeit da rumläuft und irgendwie unreflektiert böse ist.
Michael Shannon ist nur angepisst.
Michael Shannon, ja. So, bei mir bist du Shannon. Ja, komm.
So, das war Episode 117. Apropos Calvin und Hobbes. Unser nächster Podcast, 118, ist ein Special. Und zwar über Quentin Tarantino. Und da sind wir auch bei Calvin und Hobbes. Ich halte hier gerade, für die es nicht sehen, den Comic von Amazing Amazian. Also, oder Amazing Amazian. Das ist ein Comic-Artist, der auch schon Bücher, Comics gemacht hat. Über unter anderem Muhammad Ali und Scorsese.
Ach, das Muhammad Ali habe ich
ganz
sogar.
Ganz großartiger Comic über das Leben und Werk von Quentin Tarantino.
Echt?
Oh. Gleich. So, wir machen beim nächsten Mal ein Tarantino-Special, machen auch ein Ranking. Warum Calvin und Hobbes? Weil die Jugend von Quentin Tarantino wird in diesem Band als eine Calvin und Hobbes-Geschichte präsentiert, was sehr, 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 sehr schön ist. Die Griffel reichen schon nach diesem...
Gib doch mal.
Ich geb's euch, wenn die Kamera aus ist. Dürft ihr mal für eine Minute reingucken. Dieser Band ist erschienen beim Splitter Verlag.
Gib mir das Buch. Der Opa will lesen.
Gib mir die Box.
Da wir mit Festivitäten und Feiertagen immer so ein bisschen hinten dran sind. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr den 60. Geburtstag von Tarantino nicht gebührend.
Der ist 60 geworden.
Der ist 60 geworden.
Ah, okay.
Und dieses Jahr im November wird im Oktober Pulp Fiction 30 Jahre alt.
Wahnsinn.
Deswegen
machen
wir das nächste Mal ein Quentin Tarantino Spezial. Also Schritter, wenn der Schneeberg 118 wird ein Quentin Tarantino Spezial. Wenn ihr Lust habt, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich gebe das jetzt schon mal an den
Ich würde aber ganz gerne meine kurze Geschichte erzählen. Darf ich das jetzt an diesem...
Ach so, ja, natürlich. Die hast du ja so schön angeteasert.
Auch. Ja, die habe ich schön angeteasert. Und zwar ist mir vor ein paar Tagen was ganz Bedeutendes passiert tatsächlich, was ich so vom Ranking her so direkt mit der Geburt meines Sohnes so gleichsetze, so einschneidend. Denn zum ersten Mal in meinem Leben ist mir an der Kinokasse von einer meiner Lieblingskinos, Capitol, ist mir der Rentnerrabatt empfohlen worden.
Jetzt erst?
Und ich muss sagen, dass ich war fassungslos. Ich habe auch gelacht. Ich habe dem jungen Mann jenseits der Kinokasse habe ich die Hand gegeben. Ich sage, herzlichen Glückwunsch, du bist der Erste.
Dann hast du was
Typisches. Aber im Kino, das war bei Argyle, aber im Kino muss ich sagen, es hat doch ein bisschen gestochen, weil das Kapitol ist natürlich ein Kino, das ich besuche seit meinem vierten Lebensjahr.
Und wir müssen mal über die Kassiererin im Kapitol reden.
Die als drei Kassiererinnen, die du überlebt hast.
Nein. Als das Kapitol renoviert worden ist, das Kapitol ist, da haben wir alle James-Bond-Filme gesehen. Ja. Eins von drei großen Kinos in der Bochumer Innenstadt.
Ja.
Es gibt noch das Casablanca und das Metropolis. Also wir haben in Bochum nicht nur das große Privileg, dass Sandra Hüller am Schauspielhaus spielt, sondern dass wir über 5 Kinos in der Innenstadt verfügen. Das Danke dafür geht ins Kino. Aber als das Kapitol renoviert worden ist, ich weiß, da haben wir noch drüber gesprochen, war alles neu, nur die Kassiererin war immer noch genau die gleiche.
Naja, die machen immer noch ein paar Jahre weiter und dann sind sie plötzlich weg. Aber und vor allen Dingen, das waren immer Rentnerinnen.
Ja, und dann wenn die dir schon sagen, die sehen dich natürlich auch kommen und denken so, oh Mann, das ist ein alter Opa im Marty McFly Cosplay, dem biete ich das mal an.
Das war ein junger Mann. Und, aber
die Hand, die können das nicht einschätzen.
Hast du ihm die Hand gegeben?
Hast du ihm die Hand gegeben? Willst du ein Klümpchen? Ich habe gar nichts dabei. Sachen gemacht?
Er gab ihm nachher noch ein Wert, das echte.
Ja, und hat gesagt... Damals, als ich in deinem Alter war, die Kinokarte 50 Pfennig
und gekostet. Und wenn Sie diese Anspielung verstehen, dann sind Sie genauso alt wie Gary Schlemisch und wir alle.
Ja, vor allen Dingen, warte mal, ich möchte an dieser Stelle aber eins mal klarstellen. Ne? Der ist ein Jahr jünger als ich und der ist drei Jahre, ne? Du bist Jahrgang 68.
68.
Du bist 68, ja.
Ich bin 68 geboren, ich bin nicht 68.
Ja, ja. Also wir sind alle eigentlich in einem Alter, ne? Weil es ja immer so heißt, ja, der Opa Streberg, weißt du?
Du bist der Opa der Herzen. Schon,
Entschuldigung.
Opa ist auch ein Prädikat, das meinen wir gar nicht. Das meine ich wirklich nicht.
Nein, das ist Lebenserfahrung.
Ich wünsche, du wärst mein Opa, aber du bist nur mein Freund.
Ja, ich bin nur dein Freund.
Ich möchte ganz zum Schluss, weil das ein schöner, versöhnlicher, es menschelt jetzt hier gerade, auch nochmal kurz sagen von wegen Lebenserfahrung. Ich war bei Dussmann in Berlin, dieses große, ich weiß, du liebst es.
Ich liebe es.
Es gibt auch schöne kleine Buchläden und die haben aber Platten, Vinyl, CDs.
Und ein Laden
Bücher,
im Laden.
Ein Laden im Laden, Bücher.
Und in dem Laden ist noch ein kleiner
Laden. Auf der Friedrichstraße unten so. Und da war ich irgendwie in der, ich weiß nicht was, da, die haben ja auch so Stationery, so Schreibwaren auch. Mhm. Und da ging eine Frau mit ihrer Tochter lang und die Tochter war vielleicht 8 oder 9 Jahre alt und ich hörte, wie diese Tochter zu ihrer Mutter sagte, Mama, das ist so toll, dass du mir das erklärt hast, du bist viel klüger als ich. Da blieb die Frau stehen, guckte ihre Tochter an und sagte, nein, ich bin nicht klüger als du, ich bin nur älter als du, ich habe einfach mehr Lebenserfahrung, das hat mit Klugheit nichts zu tun.
Ja.
Und ich stand daneben und habe gedacht,
ja.
Genau, sie hat ihre Tochter...
Willst du damit sagen, dass ich doof bin?
Genau, das habe ich gedacht. Genau.
Willst du damit sagen, dass ich doof bin? Menschen, die überhaupt keine vernünftigen Rückschlüsse ziehen können, das bin ich. Willst du damit sagen, was, bin ich für dich ein kleines Kind? Völlig, was? Nee, schön, ich wollte es nur kaputt machen.
Da hat sie gesagt, naja, dafür musst du auch früher sterben. Nein, aber es war einfach so eine ganz simple Wahrheit. Sie hat ihre Tochter gleichzeitig dann auch noch ernst genommen dabei. Sie hat nicht irgendwie auf sie runter, ja, ich bin euch, ja, sondern es war einfach so ein schöner Moment. Und das sind so diese Momente, in die wir jetzt in unserem Lebensalter einfach dann kommen.
Das ist jetzt ein
neues Kapitel. Und das geben wir natürlich gerne auch an euch weiter. Und den Schluss... Den sagt euch jetzt mit seiner schönen Hans-Page-Stimme.
Schön.
Sagt euch
ruhig mit der Opa.
Liebe Kinder, gebt gut Acht. Wir haben euch etwas mitgebracht, nämlich den Opa, den Gary.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Ja. Es war uns eine Verlustigung erster Kajüte.
Oh ja.
Alles Gute, auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, mit Sträter, Bender und Streberg.